Willkommen beim DRK Podcast. Wir machen heute einen Podcast zum Thema autonome Waffen. Mein Name ist Desiree Bichara und ich wünsche viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass heute Anja Dahlmann da ist und begrüße Sie ganz herzlich. Anja Dahlmann ist Wissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und forscht dort im Bereich autonome Waffen. Herzlich willkommen, Frau Dahlmann.
Schön, hier zu sein.
Ich habe gleich mal eine grundlegende Frage zu Beginn. Wenn man sich mit der Thematik autonome Waffen beschäftigt, dann kehren einige Begriffe immer wieder, wie zum Beispiel Killerrobotik oder künstliche Intelligenz. Könnten Sie uns darstellen, wie diese Begriffe miteinander zusammenhängen und was eigentlich tatsächlich unter einer autonomen Waffe zu verstehen ist?
Gerne. Der Begriff Killerroboter ist ein ganz toller Werbebegriff. Der hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, wird meistens von der Zivilgesellschaft verwendet. Wir benutzen allerdings eher den Begriff autonome Waffensysteme oder präzise Autonomie in Waffensystemen. Das heißt, wir reden über ganz bestimmte begrenzte Fähigkeiten bei der Zielauswahl und Bekämpfung. In der breiten Definition ist dann eine autonome Waffe, ein autonomes Waffensystem, ein System, das, nachdem es einmal angeschaltet wurde, selbstständig Ziele auswählen und bekämpfen kann, ohne dass nochmal ein Mensch darüber schauen muss. Ermöglicht werden diese Systeme, die noch nicht existieren, durch sogenannte künstliche Intelligenz. Es sind letztlich mathematische, datenbasierte Verfahren. Wir reden also nicht über menschengleiches Bewusstsein oder ein tatsächliches Verstehen, was vor Ort vor sich geht, sondern um ganz einzelne Kompetenzen, die eben mathematisch gelöst werden.
In Bezug auf die eben von Ihnen genannte autonome Technik würde ich gerne nochmal nachhaken. Denn immer wieder kann man ja lesen und hören, dass autonome Waffen noch nicht existieren bzw. noch nicht eingesetzt werden, noch nicht Teil von Kampfhandlungen sind und die Debatte deswegen eine rein theoretische Natur ist. Sehen Sie das auch so oder haben Sie da eine andere Ansicht bzw. kennen Sie vielleicht auch Beispiele, in denen eben schon auf autonome Technik zurückgegriffen wird?
Tatsächlich ist es so, dass im Bereich der technologischen Entwicklung ganz viel passiert. Die Technologie als solche, also künstliche Intelligenz, solche Verfahren sind sehr relativ weit. Im militärischen Bereich wird das aber noch nicht oder eher nicht angewendet. Was wir dort sehen können, sind so Vorläufersysteme, die auch ohne großes menschliches Zutun agieren können, aber vor allen Dingen in sehr strukturierten, nicht besonders dynamischen Umgebungen. Das heißt, das sehen wir beispielsweise in der Luftabwehr. Wenn es darum geht, einfliegende Munition zu bekämpfen, dann ist ganz klar, Munition hat eine bestimmte Größe und Geschwindigkeit. Das wird kein ziviles Flugzeug sein beispielsweise. Und wenn wir das auch noch auf einem Schiffsabwehrsystem haben, haben wir ringsherum die offene See. Da ist relativ klar, was passieren kann und was eben nicht. Im Bereich beispielsweise von Landsystemen oder auch anderen unübersichtlichen Umgebungen wird weiterhin immer noch der Mensch dazugeschaltet. Das heißt, es gibt immer noch eine menschliche Kontrolle über Zielauswahl und Bekämpfung.
Sie haben eben bewaffnete Konflikte angesprochen. Die Situation des bewaffneten Konflikts wird ja grundsätzlich durch das Rechtsregime des humanitären Völkerrechts geregelt. Jetzt wüsste ich gerne von Ihnen, wie ist das denn mit autonomen Waffen? Finden dort auch das humanitäre Völkerrecht Anwendung?
Autonome Waffensysteme unterliegen ebenfalls den rechtlichen Bestimmungen des humanitären Völkerrechts. Das ist auch nicht weiter umstritten, auch unter den Staaten gibt es da eine einhellige Meinung. In der Anwendung gibt es aber einige Probleme. Auf technischer Ebene, wenn man sich anschaut, beispielsweise das Gebot der Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten oder das Verhältnismäßigkeitsgebot, dann ist das im Moment und wahrscheinlich auch auf längere Zeit nicht möglich, dass eine Maschine diese Entscheidung treffen kann im technischen Sinne, dass sie wirklich erkennen kann, aha, das ist ein Zivilist, das ist ein Kombattant, das ist selbst für Menschen oft schwer. Und gerade Verhältnismäßigkeitsentscheidungen in der konkreten dynamischen Situation zu treffen, ist im Moment technisch nicht möglich. Selbst wenn das aber gelöst werden sollte, hätten wir immer noch ein rechtliches Problem, da diese juristische Entscheidung eben von einem Menschen getroffen werden muss. Das Recht als solches richtet sich an die Menschen, die diese Einschätzung geben müssen. Und das ist die besondere Herausforderung bei autonomen Waffensystemen.
Für mich als Juristin klingt das sehr interessant, denn ich kann mir vorstellen, dass es da viel Diskussionsbedarf unter den Juristen gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel an allgemein die Strafverfolgung denke oder an Fragen der Haftung, Vorgesetztenverantwortlichkeit. Also da gibt es bestimmt noch viele Themen, über die debattiert werden kann. Aber unabhängig von jeglichen rechtlichen Aspekten, stelle ich mir schon auch die Frage, ob man den Einsatz von autonomen Waffen tatsächlich auch ethisch vertreten kann.
Genau, es gibt einige große ethische Probleme mit autonomen Waffensystemen. Ich greife hier einfach mal die Menschenwürde heraus. Denn wenn wir uns anschauen, wie diese Systeme funktionieren, sind es eben mathematische Verfahren, die auf Grundlage von Daten und Mustererkennung bestimmte Ziele auswählen. Das heißt, das System versteht nicht, dass da ein Mensch vor ihm steht oder ein Haus oder ein Blumentopf. Es sieht immer nur Datenpunkte. Und dadurch wird der Mensch letztlich auch zum Objekt. Und das verstößt gegen die Menschenwürde. Also um im Krieg menschenwürdig töten zu können, brauchen wir ein Erkennen, aha, da steht ein Mensch, eben kein Objekt. Da braucht es ein Anerkennen des Wertes des menschlichen Lebens, wofür die eigene Sterblichkeit hilft für diese Einschätzung. Und wir brauchen drittens ein Reflektieren darüber, was dieses Töten eben bedeutet. Und das kann eine Maschine nicht leisten. Das ist keine technische Frage, sondern eben eine ganz grundsätzlich ethische Frage, die nicht technisch gelöst werden kann.
Sie haben eben kurz auch die schnellere Datenverarbeitung beim Einsatz von autonomen Waffen angesprochen. Kann man das aber nicht auch als Argument nutzen, um auch für eine bessere Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch den Einsatz von Autonomie zu argumentieren? Und zwar zum Beispiel in dem Sinne, dass die Zivilbevölkerung durch die exakten Vorgaben von Algorithmen nicht mehr angegriffen werden. Oder aber, das darf man ja auch nicht außer Betracht ziehen, dass de facto natürlich keine Soldaten mehr an dem eigentlichen Konflikt teilnehmen und dementsprechend verwundet, verletzt oder sterben könnten.
Tatsächlich kann man möglicherweise einige ethische Vorteile sehen bei autonomen Waffen. Bei näherer Betrachtung fällt das allerdings in sich zusammen. Das erste Argument, dass autonome Waffen möglicherweise präziser sind, ist zunächst mal kein Automatismus. Ja? Nur weil eine Maschine das entscheidet, heißt nicht, dass das am Ende präziser ist. Da kommt es dann auch auf die Wahl der Waffen an und andere Dinge, vor allem aber auf die Datengrundlage. Und wenn die Datengrundlage schlecht ist, wird auch das System nicht besonders gut sein. Viel wichtiger ist aber eher der rechtliche Punkt an der Stelle. Hier geht es einerseits bei der Präzision um das Recht auf Leben, andererseits aber um das Recht auf Menschenwürde, vor allem des Opfers, das dort getroffen wird. Und meiner Ansicht nach kann man das nicht gegeneinander abwägen. Das heißt, eigentlich stellt sich diese Frage dann nicht wirklich. Der zweite Punkt, der Schutz der eigenen Soldaten. Ja, es ist keiner mehr vor Ort. Das haben wir aber auch schon bei ferngesteuerten Systemen, wo ein Mensch weiter über die Zielauswahl und Bekämpfung entscheidet. Das heißt, hier haben wir ein wesentlich milderes, geeigneteres Mittel, das wir auch wählen können durch Fernsteuerung.
Im August hat in Genf ein Expertentreffen zur Regulierung von autonomen Waffen stattgefunden. Sie selbst haben an dem Treffen teilgenommen. Darum möchte ich die Gelegenheit auch nutzen und Sie fragen, warum es eigentlich wichtig ist, dass verbindliche Regeln für den Einsatz von autonomen Waffen geschaffen werden, wenn, wie wir bereits eben ja schon thematisiert haben, der Einsatz von autonomen Waffentechniken ja eigentlich schon durch das humanitäre Völkerrecht geregelt ist.
Das humanitäre Völkerrecht regelt zunächst mal das Ergebnis, eben diese Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten beispielsweise. Bei den autonomen Systemen haben wir aber diese zusätzliche neue Qualität, die auch den Prozess, den Entscheidungsprozess entscheidend macht. Ich hatte es eben bei der Menschenwürde und bei der notwendigen menschlichen, juristischen Entscheidung schon genannt. Das heißt, das ist eine neue Dimension, die möglicherweise ein zusätzliches rechtliches Instrument oder eine zusätzliche rechtliche Regelung benötigt. Das ist ein Teil der Notwendigkeit über das bestehende humanitäre Völkerrecht hinaus. Zum anderen braucht es auch einige Detailregelungen. Beispielsweise, wo ziehen wir denn die Grenze bei ausreichender menschlicher Kontrolle und solchen Fragen. Und hier wäre ein gemeinsames Verständnis der Staaten besonders wichtig. Und dafür bräuchte man nochmal eine zusätzliche Regelung.
Ich würde die Gelegenheit gerne auch nutzen und Sie nochmal nach Ihrer persönlichen Meinung zu dem letzten Expertentreffen fragen. Im Anschluss daran hat das Auswärtige Amt nämlich erklärt, dass es sich für eine weltweite Ächtung von autonomen Waffen einsetzt, hat aber eben auch gleichzeitig eingeräumt, dass es wohl ein langwieriger und schwieriger Prozess wird. Vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Eindrücke bei dem vergangenen Treffen, wie bewerten Sie diesen Austausch der Experten dort und was sind Ihre Zukunftsprognosen für weitere Treffen?
Die Treffen zu autonomen Waffensystemen in Genf gibt es bereits seit 2014. Da war es zunächst erst, waren es zunächst erst informelle Expertentreffen. Seit 2017 ist es ein bisschen ein formelleres Mandat einer Gruppe von Regierungsexperten. Das heißt, oder was sich zeigt, ist, dass der Prozess relativ schnell gestartet ist. Die Staaten haben das schnell aufgegriffen. Bestimmte Themenbereiche wurden sehr schnell behandelt. In den letzten Jahren, seit 2017, seit es formaler ist, hat sich der Prozess deutlich verlangsamt. Das heißt, Staaten, die an keiner Regulierung interessiert sind, äußern das ganz deutlich und verhalten sich auch nicht besonders konstruktiv in dem Prozess. Das heißt, von Jahr zu Jahr können wir weniger Fortschritte verzeichnen in den Verhandlungen dort. Einige Staaten wollen keine verbindliche rechtliche Regelung, kein neues Protokoll zur UN-Waffenkonvention, beispielsweise, die ein Verbot autonomer Waffensysteme festschreiben würde. Die möchten das lieber national lösen, um sich eben weitere Entwicklungsmöglichkeiten und Nutzungsmöglichkeiten offen zu halten. Auf der anderen Seite haben wir eine große Gruppe von Staaten, mittlerweile sind es etwa 34, die sich ganz klar für ein umfassendes Verbot autonomer Systeme einsetzen. Und hier einen Kompromiss zu finden, wird sicher nicht einfach werden. Ein möglicher Weg wäre beispielsweise die politische Erklärung, die Deutschland und Frankreich vorgeschlagen haben. Das ist so ein bisschen, es ist weiterhin bindend, politisch bindend, aber entfaltet keine rechtliche Wirkung auf internationaler Ebene. Und wenn man das vielleicht als ersten Schritt sehen würde, eine solche politische Erklärung, dann sehe ich drei weitere Möglichkeiten. Es könnte zu weiteren, möglicherweise rechtlich bindenden Dokumenten kommen. Es könnte dabei stehen bleiben, das heißt, die Staaten einigen sich, okay, wir haben einen Rahmen, der uns vorgibt, wir müssen menschliche Kontrolle bei Waffensystemen anwenden, aber darüber hinaus entscheiden wir alles auf nationaler Ebene. Oder drittens, der Prozess verlässt die UN-Waffenkonvention und beispielsweise wie bei Antipersonenminen wird ein Verbot außerhalb der Vereinten Nationen gefunden. Der Nachteil daran wäre, dass hauptsächlich die Staaten, die diese Systeme nicht nutzen wollen, sich auf ein solches Instrument einigen, während die Staaten, die die Entwicklung bei der Entwicklung führend sind, hier weiterhin die Entwicklung vorantreiben würden. Und genau das ist der Grund, warum viele Staaten sehr bemüht sind und immer wieder betonen, dass die UN-Waffenkonvention der richtige Rahmen dafür ist, dass man dort eine Möglichkeit oder eine Regulierung finden sollte oder zumindest einen kleinen gemeinsamen Nenner, den man dort festschreibt. Denn dort hat man ein Konsensprinzip, das heißt, alle Staaten wären daran gebunden.
Danke, dass Sie Ihre Einschätzung mit uns geteilt haben. Und abschließend habe ich auch nur noch eine weitere Frage, nämlich was Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen in Bezug auf den Einsatz von autonomen Waffen sein werden.
Nun, zunächst mal hoffe ich, dass es nie zu einem Einsatz vollautonomer Waffensysteme kommen wird, aus den genannten rechtlichen und ethischen Gründen. Aber auf den vielen Stufen davor ist es tatsächlich sehr schwierig zu sagen, was ist denn das angemessene Level menschlicher Kontrolle und an welchen Stellen würde die greifen im militärischen Entscheidungsprozess. Das ist schon bei existierenden Waffensystemen oft gar nicht so einfach zu bestimmen, wo da tatsächlich ein Mensch angemessen die Kontrolle noch ausübt. Aber es wird sicherlich dort nicht einfacher werden. Und mit den ganzen rechtlichen und ethischen Effekten muss man da sehr vorsichtig sein, wie man das, zu welchem Ergebnis man da kommt.
Vielen Dank, liebe Frau Dahlmann, und weiterhin viel Erfolg.
Sehr gern. Vielen Dank.